Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, recht herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst mit Kindern. Schön, dass ihr da seid. Über unsere Kinder schreibt Lothar Zenetti Folgendes: Sieh nur, wie schön sie sind, unsere Kinder. Unbeschwert, voller Leben und Lachen laufen sie hin. Geschöpfe des Ewigen. Und doch auch Kinder unserer Liebe. Ja, das ist Leben von unserem Leben. Alles, was war, die gemeinsamen Jahre, die Hoffnungen, die wir teilten, die Sorgen, all das lebt weiter. Jede Umarmung. Schau nur, sie haben deine Augen und meine. Aber das Lied, das sie jetzt singen, hörst du, das ist ein neues Lied. Doch es gefällt mir, was sie da singen. Und solange es das gibt, dieses Lachen und so ein Lied, ist die Welt nicht verloren. Sieh nur, wie fröhlich sie sind, unsere Kinder. Gott soll sie schützen, ein Leben lang. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Kyrie eleison, Herr, Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, Herr erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden. Den Menschen sein Wohlgefallen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Gott des Lebens, wir bitten dich um Gemeinschaft und wir bitten dich um Frieden. Du kommst und antwortest uns in Jesus, deinem Sohn. Er heißt uns willkommen bei dir, wie zu einem Fest. Er stiftet Frieden zwischen denen, die sich fremd geworden sind. Wir bitten, belebe unser Miteinander durch deinen Geist, dass es einladend wird für alle, die auf der Suche sind, dass sie in dir Freude finden, heute und in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 2. Kapitel. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für heute steht bei Lukas im 14. Kapitel. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Das Abendmahl schmecken. Heute dürfen wir es hier in der Gemeinde miteinander feiern. Aber es wird ein Abendmahl geben, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind. Und das schmecken zu dürfen, darauf freue ich mich heute schon. Lasst uns miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nimm wieder Platz und jetzt laden wir alle ein, die ihre Tauferinnerung heute feiern. Wir haben heute Taufgedächtnis. Da brauche ich erstmal Mitarbeiter. Genau. Das kann ich nicht alleine. Da brauche ich Hilfe. Sonst funktioniert das alles gar nicht. So, und jetzt laden wir alle Kinder ein, die heute Taufgedächtnis feiern. Also eigentlich ist das schade, dass wir natürlich nur die Kinder, wobei nur ist natürlich, ne, ist die Kinder, ja, aber es gibt auch Erwachsene, die Taufgedächtnis hätten, die müssten wir eigentlich alle mit dazu einladen. Aber die Kinder sind heute mal besonders im Fokus. Ihr habt ja vorhin bei der Mona gut zugehört, oder? Weiß noch jemand, was die Mona gleich ganz am Anfang vorgelesen hat? Was war denn das? Siehst du, Das fürchterlich ist im Gottesdienst immer so, ne? Da kommen immer so viel und dann gleich wieder weg. Das ist halt so. Mona hat, das habe ich mir behalten, die Mona hat einen Text von Lothar Zenetti, der kommt öfters mal vorgelesen, und der hat gesagt, unsere Kinder sind schön. Weißt du, dass du schön bist? Ja. Und du auch? Ja. Ihr seid alle schön. Die Erwachsenen haben da immer Schwierigkeiten. Die müssen da immer Cremes und machen und was spritzen und so, damit die schön sind. Ihr seid einfach schön. Das ist doch was Wunderbares. Ne? Du auch, du bist schön. Hat deine Mama dir das schon mal gesagt, dass du schön bist? Kannst dich nicht erinnern. Die sagt manchmal, du bist lieb, weil du dein Zimmer aufgeräumt hast, aber manchmal muss er auch mal sagen, du bist schön. Du bist richtig schön. Ja, und ihr habt Glück. Ihr habt Glück, dass ihr Taufgedächtnis feiern dürft. Also ich bin ja auch als Kind, als Baby getauft worden, aber bei uns gab es das nicht. Bei uns gab es nicht immer eine Kirche. Die nächste Kirche war 15 Kilometer weg. Habt ihr als Kind nie gesehen. Ich habe als Kind nie gewusst, dass ich getauft worden bin. Hat auch keiner mit mir gefeiert. Das erste Mal, als ich gehört habe, dass ich getauft bin, das war bei der Konfirmation. Da stand es nämlich auf der Urkunde drauf, getauft. Hat auf mich nicht sonderlich Eindruck gemacht, weil konfirmiert war ja wichtiger an der Stelle. Ja. Aber so ein Stück weit im Laufe der Jahre nach der Konfirmation habe ich irgendwann begriffen, ich bin getauft. Und das hat ein tiefes Wirken auch in mir dann gehabt. Ich hätte es aber gerne als Kind und als Jugendlicher schon gehabt. Ihr habt das Glück, dass euch das schon passiert, dass ihr jedes Jahr wissen dürft, ich bin getauft. Kommt mal so ein bisschen hier rum, macht mal einen hübschen Kreis hier so, wunderbar. So. Ich muss mal ein bisschen helfen. Ihr geht noch zwei, ja, so, sehr schön. So, alles gut, wunderbar. Dass wir so den Altar hier haben und dann kriegen wir das hin. Und ich möchte euch den Taufsegen zusprechen, also den Segen zur Tauferinnerung und die, was? Luisa, natürlich, die Luisa. Die ist ja auch getauft. Die gibt jedem von euch eine Tauferinnerungskerze. Ihr habt zur Taufe eine Kerze bekommen. Aber mindestens beim Ernst würde ich vermuten, die ist schon abgebrannt, oder? Oder ist noch was übrig? Ist echt was übrig. Ja, aber irgendwann hat die so ihren Dienst getan und dann brauchen wir mal eine neue. Die kriegt ihr heute. Der Herr, unser Gott, er segne dich. Er ist dein Freund. Und er will dich jeden Tag begleiten. Ihm darfst du vertrauen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Freundlichkeit will euch erreichen. Wenn ihr unterwegs seid oder zu Hause oder mit Freunden, dann sollt ihr wissen, Gott ist dabei. Er lässt euch nicht allein. Gott segne euch. Amen. Gottes Gabe ist, dass ihr einer den anderen annehmen könnt und euch freuen könnt, dass es den anderen gibt in eurem Leben. Gott könnt ihr nicht sehen, aber ihr sollt wissen, dass Gott auch da ist. Er nimmt euch an und ihr sollt ihn auch annehmen. In Gottes Gnade. Amen. Unser Gott ist ein freundlicher Gott. Er hat vor allen Dingen Frieden im Sinn für euch und keinen Streit. Und wenn einer mit euch streiten will, dann erinnert euch daran, dass Gott da ist und euch zum Frieden führen will.
ihr dürft ihn fragen, welcher Weg zum Frieden führt. Und dann geht ihn getrost. In Gottes Namen. Amen. Und ihr beiden auch. Der Herr ist unser Gott. Er hat dich geschaffen und er hat dich wunderbar geschaffen. So wie du bist, bist du schön, weil Gott dich genau so wollte. Und Gott hat eine Idee, einen Plan, einen Weg für dein Leben, den du gehen kannst und auf dem du strahlen kannst. Und Gott strahlt mit dir, denn er geht mit. Gott segne dich. Amen. Wunderbar. Ihr dürft die dann ausmachen, die Kerze wieder, damit ihr genug habt, auch für zu Hause noch. Ne? Wunderbar. Und jetzt, die Luisa geht schon wieder weg. Bitte? Naja, aber ich würde sagen, jetzt geht es zum Kindergottesdienst, ist richtig? Ja, da lohnt sich das Hinsetzen eigentlich nicht mehr. Ja, wir wollen euch jetzt in den Kindergottesdienst entlassen. Ihr habt dann ein bisschen Zeit und die Mitarbeiter werden euch sagen, was da passiert. Ich bete noch für euch. Der Herr, unser Gott, gebe euch jetzt eine gute Zeit, dass ihr miteinander fröhlich singen, spielen, beten könnt und zuhören. Und dass es eine gute Zeit ist, wo ihr euch darüber freut, dass ihr nicht alleine seid, sondern dass an eurer Seite andere Kinder sind, die mit euch dieselbe Freude erleben. So segne euch Gott. Amen. Wunderbar. Da, der Markus steht bereit. Wem soll ich denn heute die Kerze hier anvertrauen? Dem Samuel. Wo ist der Samuel? Da, komm her, Samuel. Jawohl. Du kriegst heute die große Kerze und darfst vorangehen. Euch eine gute Zeit. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Hab Dank, Herr, dass du uns nahe bist, dass du dich uns nicht entziehst, dass du dich für uns interessierst, und nicht nur allgemein, sondern jeden Schritt, jedes Haar, das von unserem Haupt fällt, von dem weißt du. Hab Dank dafür. Nun bitten wir, dass du da bist und uns mit deiner Gnade umfängst. Dir sei Lob und Preis. Amen. Das, liebe Gemeinde, das ist ja so in einer evangelisch-lutherischen Kirche, dass ein Pfarrer solch einer Gemeinde sich ab und zu auch mal mit Luther beschäftigen sollte. Das habe ich in meinem Leben immer wieder mal getan. Es gibt ein hübsches kleines Reklambuch, also diese kleinen gelben kennen Sie, ne? Das sind die Tischgespräche im Hause Luthers drin. Wenn Sie sowas mal, ist immer für günstiges Geld irgendwo zu kriegen, wenn Sie sowas mal kriegen, das lohnt sich. Da gibt es sehr schöne Geschichten und Bonmots und vieles drin zu entdecken. Also man muss nicht immer die großen theologischen Schriften haben, sondern manchmal reichen solche Dinge, um ein bisschen was von dem zu entdecken, was Luther gedacht und was Luther gelebt hat. Wenn man das liest, dann erfährt man vieles aus der Hausgemeinschaft in Wittenberg. Und man hat den Eindruck, dass das Haus Luthers in Wittenberg gar kein Pfarrhaus ist, sondern eher so eine Art Rüstzeitheim. Da sind immer Leute. Das Haus ist immer, offensichtlich immer voll. Ich weiß nicht, ob die Familie überhaupt jemals mal nur als Familie zusammengesessen hat, sondern da sind immer Gäste, die mit am Tisch sitzen und dann kommen eben solche Tischgespräche zustande. Ein junger Theologe, der in den Jahren 1540 bis 42 dort zu Gast war, Johannes Mathesius, der hat etliches von dem, was er da gehört hat, aufgeschrieben. Und er ist natürlich später Pfarrer geworden und hat dann manches von dem, was er dort so an Tischgesprächen gehört hat, hat er in seinen Predigten mitverarbeitet. Ein bisschen erscheinen diese Predigten als eine Biografie über das Leben Martin Luthers. Erzählt von schweren Gedanken, die da am Tisch aufkamen. Aber es gab eben auch lebhafte und fröhliche Gespräche, Dorfneuigkeiten, also alles, was man so im Dorf auch mal so miteinander beredet, ist drinne, kirchliche, theologische, politische Fragen, nichts hat man ausgespart, selbst die Kindererziehung hat man miteinander diskutiert und manch einer hat auch von seinen eigenen schwierigen Lebenssituationen und Lebensproblemen gesprochen und hatte die Freiheit, sie dort auszubreiten. Von Luther haben wir gehört, dass er nicht nur geredet hat, sondern natürlich gepredigt, aber er hat auch musiziert. Er hat gerne gesungen. Wir haben ja auch ein paar Lieder im Gesangbuch von ihm. Er hat auch die Laute gespielt. Und er hat Bier getrunken. Bier, das seine Frau Katharina, Käthe, selbst gebraut hat. Und er trank es gerne. Luther war eben wichtig, dass sich diese Gelegenheiten nicht nur auf seine eigene Familie konzentrierten, sondern dass Menschen von außerhalb mit hineinkommen konnten und selbstverständlich Gastfreundschaft in seinem Hause erlebten. Wobei man immer ehrlicherweise sagen muss, ich vermute mal, dass der große Dank dafür, dass diese Gastfreundschaft möglich war, vor allen Dingen seiner Frau zugute kommt. Luther hat ja relativ spät geheiratet, glaube mit 42, relativ spät. Aber also hätte er das Haus ganz alleine für sich gehabt, ich glaube, dann wäre es schwierig gewesen. Aber Käthe, Katharina hat dafür gesorgt, dass das alles möglich ist. Er pflegte Freundschaften. Er pflegte Freundschaften mit Menschen, die er kannte und mit Menschen, die er nicht kannte. Sie sollten erleben, dass er einer ist, der nicht nur von der Kanzel predigt, sondern dessen Leben zu Hause, im Alltag, genauso geprägt ist von diesem Glauben an Jesus Christus, von dem er sonst auf der Kanzel erzählt. Nun hoffe ich ehrlich gesagt, dass es unter uns viele, eigentlich hoffe ich, dass es alle sind, dass wir alle Menschen sind, die jemanden haben, den sie als Freund bezeichnen würden. Dass sie einen Menschen haben, mal abgesehen von der Ehefrau und dem Ehemann und den Kindern und manchmal sogar von der Schwiegermutter, dass sie also Menschen haben, die sie mögen, mit denen sie gerne ihre Zeit verbringen. Freunde eben. Ein Freund, das ist jemand, der mir wichtig ist. Der mir auch deshalb wichtig ist, weil zwischen uns so etwas wie Wahrhaftigkeit herrscht. Ich kann ihm glauben, er kann mir glauben, ich kann ihm vertrauen. Ich glaube, dass er mich nicht belügt. Ich glaube, dass er mir auch manche Wahrheiten sagt, die andere nur hinter meinem Rücken tuscheln. Wer einen Menschen seinen Freund nennen kann, der ist ein reicher Mensch. Die heilige Therese von Avila gehört in die Zeit der Gegenreformation. Die hat ihr Leben unter eine besondere Freundschaft gestellt, unter ein besonderes Thema. Das Thema ihres Lebens hieß Freundschaft mit Gott. Gott ist ein Freund der Schöpfung. Er ist ein Freund des Lebens. Und Gott möchte diese Freundschaft mit uns, mit dir und mit mir leben. Wir haben als Evangeliumstext den Predigttext vorhin gehört. Darin erzählt Jesus ein Gleichnis, in dem Gott als einer beschrieben wird, der wie Luther sein Haus öffnet. Er möchte mit seinen Freunden feiern, mit ihnen essen, mit ihnen lachen, möchte sich mit ihnen über wichtige und unwichtige Dinge unterhalten. Wenn es um uns Menschen geht, dann hat Gott vor allem Freundschaft im Sinn. Nur glaube ich, es ist gut, dass man dieses Gleichnis noch mal etwas intensiver betrachtet, ohne dass man es, wie wir ja manchmal so sind als Menschen, ohne dass man es oder Einzelteile dieses Gleichnisses immer gleich in bestimmte Schubladen hineinschiebt. Aber als allererstes, immer wenn ich das Gleichnis, habe es oft gelesen, immer wenn ich dieses Gleichnis lese, fühle ich in mir eine gewisse Heiterkeit. In der stereotypen, immer wieder gleichen Form der Antworten, die der Knecht von den Eingeladenen hört, liegt ja doch scheinbar Methode. Ich habe einen Acker gekauft, ich muss hin, ihn zu besehen. Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft, ich muss hin, sie zu besehen. Ich habe mir ein Weib genommen und jetzt muss ich hin. Nein, an der Stelle bricht der Text ab. Die Frauen sind ganz erleichtert. Ne? Es ist gut, dass das Gleichnis, glaube ich, tatsächlich an dieser Stelle diese Reihe, die sich da andeuten lässt, durchbricht. In Zeiten des Feminismus gäbe es sicher manchen, der es übel genommen hätte, wenn Jesus da einfach weitergemacht hätte. Eine Frau schließlich ist ja doch ein bisschen was anderes als ein Acker oder als ein Joch Ochsen. Das Gleichnis ist in der Lage, allen Tendenzen von Mobbing oder Frauenfeindlichkeit entgegenzutreten, indem es genau an dieser Stelle abbricht. Eine Frau, weder eine Fremde noch die eigene, ist ein Ausstellungsstück, das zur Besichtigung freigegeben wird. Aber zum Anfang des Gleichnisses. Lukas erzählt, dass es Sabbat ist. Lukas berichtet davon, dass Jesus eingeladen ist zum Essen, und zwar bei einem der Obersten, der Pharisäer. Jesus geht also nicht nur zu Zöllnern und Sündern und Ausgestoßenen der Gesellschaft, er sucht nicht nur den Menschen am Rande der Gesellschaft, sondern sondern er geht zu allen. Er geht auch zu den Reichen und auch zu den Begüterten. Reichtum provoziert ja manchmal bei uns Menschen besondere Charakterschwächen. Aber die sind kein Hindernis für Gott. Im Hause dieses Pharisäers gibt es jetzt eine ganze Reihe von Episoden, von Ereignissen, die von den Leuten sehr interessiert und manchmal auch kritisch wahrgenommen werden. Ein Wassersüchtiger kommt und Jesus heilt ihn und muss sich dann natürlich sofort einer Frage stellen, die durchaus ernsthaft kommt. Bei seinen Gastgebern kommt diese Frage sofort und sie sprechen sie aus. Jesus ist Jude. Darf ein Jude das? Also, darf er am Sabbat heilen? Hätte der nicht warten können? Hätte Jesus nicht warten können, bis der Sabbat vorbei ist? Der Wassersüchtige, der jetzt vielleicht schon ganz lange mit dieser Krankheit lebt, hätte doch wirklich noch einen Tag warten können. Jesus nimmt diese Frage durchaus ernst. Es geht ihm ja nicht darum zu provozieren. Er möchte die Menschen mit Gott bekannt machen. Er möchte ihnen erzählen und verständlich machen, wie Gott ist. Er hat nicht die Revolution im Sinn, sondern den Frieden. Eine ganze Reihe von Fragen werden beim Mittagessen dann erörtert. Auch hier im Hause des Pharisäers gibt es offensichtlich so etwas wie eine Gesprächskultur, wie wir sie bei Luther und in seinem Hause eben auch entdecken. Das Essen ist nicht nur Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme. Es ist zugleich der Ort, wo Freunde und Familie zusammenkommen, um miteinander zu lachen, zu reden, etwas voneinander zu erfahren und sich gegenseitig Fragen zu stellen, Fragen, die für das Leben und für den Glauben wichtig sind. Die Hauptmahlzeit erscheint als ein großes Gesprächs- und Kulturforum. Und ich bedauere, dass viele Mahlzeiten unserer Tage diesen Aspekt inzwischen weitgehend eingebüßt haben. Im Gleichnis reagiert Jesus auf eine Bemerkung eines seiner Gesprächspartner. Dieser Gesprächspartner wusste schon, dass Gott einer ist, der Gastfreundschaft pflegt. Der wusste schon, dass Gott einer ist, der seine Freunde einlädt und der sie gerne um sich hat. Die Einladung zu diesem Gastmahl im Reiche Gottes ist also schon raus. Die Karten sind gedruckt, die Nachricht ist da, Gott lädt ein, er bereitet alles vor, er richtet den Festmahl her, kauft ein, lässt den Tisch festlich eindecken. Gott macht sich große Mühe, dass dieses Gastmahl ein besonderes Ereignis wird. Er möchte seine Freunde beschenken. Und das Gleichnis erzählt eben nun von dreien, die aus persönlichen Gründen nicht kommen können. Bei Kommentaren, die man zu diesem Text lesen kann, lese ich immer wieder, dass diese persönlichen Gründe meist nur Ausreden sind. Ich glaube, dass man diesen drei Menschen damit nicht so ganz gerecht wird. Die Gründe, die sie hervorbringen, sind gewichtig und klingen nicht unbedingt so nach Ausreden. Einen Acker zu kaufen und 5 Joch Ochsen, das ist damals eine erhebliche Investition gewesen. Und ich weiß nicht, wer heute so etwas aus der Portokasse bezahlen kann. Da kommt ein überraschend günstiges Angebot. Das ist so verlockend, dass die beiden Ersten nicht Nein sagen können. Man muss in diesem Leben, das wissen wir alle, die Chancen ergreifen, die sich einem bieten, wenn man eben nach vorne kommen will. Günstige Gelegenheiten sind rar gesät. Und hier hatte sich für diese beiden offensichtlich so etwas angeboten. Die beiden haben sich entschieden zuzugreifen. Unser Leben in dieser Welt führen wir eben auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Geld spielt keine Rolle. Das ist ein Satz, der in dieser Welt nicht stimmt. Geld spielt eine Rolle. Und es geht in dieser Welt auch darum, mit Geld und Eigentum sinnvoll umgehen zu können. Und der Dritte hat natürlich auch eine wichtige Lebensentscheidung getroffen. Er hat die Frau getroffen, die er liebt. Er fühlt sich vielleicht gerade im siebten Himmel, ist der glücklichste Mann auf Erden. Und er möchte nun mit seiner Frau zusammen sein. Wer von uns könnte denn das nicht verstehen? Liebe Gemeinde, die Eingeladenen kommen nicht. Und der Gastgeber reagiert auf seine Weise. Er zeigt wenig Verständnis für das, was ihm sein Knecht berichten muss. Er wird zornig. Der Knecht muss noch einmal hinaus. Die Vorbereitungen sind gemacht. Die Feier wird nicht verschoben. Es wird eingeladen, und zwar auf den Landstraßen und an den Zäunen. Seit Jahren höre ich, liebe Gemeinde, bei großen Ereignissen werden auch immer hübsche T-Shirts gedruckt, da steht dann drauf, ich bin dabei gewesen, wir sind dabei gewesen, ein stolzer Satz. Erstmals aufgefallen ist er mir im Nachgang am 9. November 1989. Da strömten die Menschen in Berlin an die Mauer, um dabei zu sein, um das, was eigentlich unmöglich war und was jetzt doch geschah, die Mauer geht auf, um das mitzuerleben. Ich musste eigentlich am nächsten Tag arbeiten. Hab's auch gemacht. Ich war in einem Getränkeladen beschäftigt. Ich war an diesem Tag unendlich müde, weil schon der Tag selber sehr anstrengend gewesen ist. Und mir war schon bewusst, dass ich am nächsten Morgen spätestens um 5 Uhr früh aufstehen muss. Wissen Sie, wann das überhaupt kein Problem ist, das Aufstehen? Richtig, wenn man nicht schlafen geht. Dann hat man beim Aufstehen gar keine Probleme. Ich habe mich in dieser Nacht auf den Weg gemacht zum Brandenburger Tor. Ich war ja auch gar nicht sicher, was mich da erwartet und ob das überhaupt alles so stimmt. Die Nachricht war seltsam. Die Mauer geht auf. Und ehrlich gesagt, ich habe es erst nicht geglaubt. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben alle geglaubt, diese Mauer steht ewig. Und wenn sie irgendwann mal fällt, doch sicher nicht zu unseren Lebzeiten. Aber jetzt schien es soweit zu sein. Am Reichstag hinter dem damals unmittelbar der Mauer entlang ging, stand dann tatsächlich ein Trabi. Kurzes Gespräch. Und dann bin ich weiter zu Fuß zur Invalidenstraße und da Übergang und da war natürlich jetzt richtig was los. Da stand eine riesige Menschenmenge und dann kamen langsam Stück für Stück kamen die ersten Trabis durch. Ich werde diesen Tag mein Leben lang nicht vergessen. Ich kann dabei dazu sagen, ich bin dabei gewesen. Habe auch drauf gekloppt und mich gefreut. An Schlafen war nicht zu denken. Ein Reporter damals hat die Ereignisse in dieser Nacht kommentiert mit dem Satz, wer jetzt in Berlin schläft, der ist tot. Und ich war froh, dass ich lebte. Erinnern Sie sich, liebe Gemeinde, Jesus reagiert mit seinem Gleichnis vom großen Gastmahl auf einen Satz seines Gesprächspartners. Wer am Mahle im Reich Gottes teilnehmen wird, ist selig. Gott hat uns eingeladen zu seinem Fest. Es mag gewichtige Gründe geben, solch einer Einladung nicht zu folgen, aber die Einladung anzunehmen, ist am Ende gar nicht die Frage von Höflichkeit und Anstand. Es ist gut, dass wir eingeladen sind. Gott wartet auf dich. Er möchte dich mit diesem Fest beschenken. Es geht letzten Endes darum, dabei zu sein beim großen Fest Gottes. Wer dabei ist, der ist selig. Wer dabei ist, der ist lebendig. Alle anderen sind tot. Gott gebe, dass wir leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Ich habe gehört, nächste Woche soll es wieder warm werden. Ja? Ich freue mich drauf. Echt, man friert. Es ist Juni. Es ist nicht schön. Ne? Aber es wird auch wieder wärmer. Wir bitten heute um Ihre Gaben. Die Gaben sind für die eigene Gemeinde bestimmt. Es gibt immer wieder Dinge, die ein bisschen Geld brauchen. Es ist gut, wenn wir dort, wo wir etwas übrig haben, es miteinander teilen. Gott schenkt dazu seinen Segen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir das Heilige Abendmahl. Herzliche Einladung dazu. Morgen ist Christenlehre, aber es ist eine besondere, es ist schon der Abschluss für dieses Schuljahr. Also, da kommen dann schon bald die Sommerferien. Die Katrin C., die uns ja nun 2 Jahre diese Christenlehre gemacht hat und sich hat sie auch mit viel Leidenschaft und Begeisterung gemacht, wird vielleicht, man weiß es immer nicht, können sich immer Dinge ändern, ihre letzte Stunde haben. Ab dem neuen Schuljahr wird dann der Antonia Seidel also die Gemeindepädagogin in Albenstock, oder in der Region, muss ich ehrlicherweise sagen, die ist ja nicht mehr nur in Albenstock, sondern in der Region, die wird dann diese Christenlehre übernehmen. Es geht also ganz normal weiter. 17 bis 18 Uhr ist die Gemeindebibliothek geöffnet. Um 18 Uhr ist junge Gemeinde in der Hintertür. Die haben schon mal ein bisschen eingekauft, haben also die alten etwas verranzten Sofas und was da so ist, endlich mal ausgeräumt. Und jetzt sind neue da. Die werden die wahrscheinlich morgen aufbauen. Am Mittwoch ist Konfirmandenunterricht nach Plan. Um 16.30 Uhr ist Jungscha in der Hintertür, um 19.30 Uhr Allianz-Bibelstunde in der Gemeinschaft. Am Donnerstag ist um 16 Uhr Singkreis im Pfarrsaal. Und jetzt habe ich gehört, gibt es jemanden, der für den Kinder- und Jugendchor zuständig ist, der heute da ist? Weiß da jemand Bescheid? Ja. 16 Uhr. Ja, ihr macht dann ihr geht ins Pflegeheim, ne? Und singt dort. Schön, also finde ich wunderbar. Also, nicht um 17 Uhr, sondern um 16 Uhr. Und ihr trefft euch normal in der Kapelle? Alles klar, die Kinder werden Bescheid wissen. Also, gut. Und am nächsten Sonntag ist um 14 Uhr Gottesdienst. 14 Uhr Gottesdienst zum Kindergarten und Gemeindefest. Der Wochenspruch. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Heilandsruf aus Matthäus 11. Das nächste Lied wollen wir miteinander singen und dazu die Gaben zusammenlegen. Vater, wir danken dir, dass du uns erhältst als Menschen, die du geschaffen hast, als Gemeinde, die du trägst und für die du Frieden und Zukunft im Sinn hast. Wir bitten dich, segne diese Gaben. Hilf uns, damit wir leben können und dass wir leben können für die, die unsere Hilfe brauchen. Dir sei Lob und Preis. Amen. Eins habe ich noch vergessen, das wollte ich noch ansagen. Sie wissen, dass wir im September, glaube ich, den Kirchenvorstand wählen. Unsere Kirchenordnung sieht vor, dass Wählerlisten dazu existieren. Die gibt es auch. Die sind jetzt in der Kanzlei da. Sie kriegen also keine extra Einladung, so wie wir das von den Kommunalwahlen immer kennen, sondern alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen, ab 14 Jahren, ab Konfirmation, dann den neuen Kirchenvorstand zu wählen. Und wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie denn hier in Susa wählen dürfen, dann kommen Sie in die Kanzlei und gucken in die Wählerlisten und gucken, ob Sie drinne stehen. Und dann sollte alles seinen guten Gang gehen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten und dazu aufstehen. Du Herr bist Gott in Ewigkeit und du beschenkst uns mit deiner Gnade. Jesus ist Mensch geworden, damit wir deine Liebe erkennen. Du gibst uns Beistand durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Für deine Kirche in aller Welt bitten wir, dass alle, die zur Leitung berufen sind, der Gemeinschaft dienen in Weisheit und Demut. Gib, dass die Arbeit der theologischen Lehrer hilft, den Glauben an Christus zu festigen, den Reichtum der Schrift tiefer zu erschließen. Lass die Christen über alle Grenzen hinweg einander näher kommen und sich verständigen in der Wahrheit und in der Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Gemeinschaft der Völker. Hilf, dass der Sinn für Frieden und gegenseitige Verantwortung gestärkt wird. Gib, dass Überheblichkeit und Hass unter den politischen Mächten mehr und mehr abgebaut werden. Mach die Starken und Reichen bereit, für die Schwachen und Bedürftigen einzutreten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Für alle, die in Not und Bedrängnis sind, halte deine Hand über ihnen, über allen, die mit ihren Problemen und Sorgen nicht fertig werden. Stehe denen bei, die in Ängsten leben und keinen Ausweg sehen. Tröste die Kranken. Tröste die Sterbenden. Hilf uns allen, deinen Willen zu erkennen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für uns selbst. Mach uns bereit, unsere Geschicke und Aufgaben aus deiner Hand anzunehmen. Öffne uns den Blick für die Vielfalt deiner Gaben und nimm du uns in deinen Dienst. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Amen. Der Bernd ist noch bei seiner Tochter, die er gerade besucht. Deswegen müssen wir dem Basti sagen, gut gemacht. Er wird es ja sonst vermissen. Alles Gute, Gott befohlen. Eine gute Woche.